China ist Hightech-Macht. Mittlerweile scheint fast jede neue Technologie aus China zu kommen, zumindest wenn es um KI-Modelle geht, um neue E-Auto-Modelle oder um Robotik. Noch vor 10 Jahren galt Made in China eigentlich als billig, kopiert, wenn nicht sogar geklaut. Heute steht das Land scheinbar zumindest an der Weltspitze vieler neuer Zukunftstechnologien. Die spannende Frage ist, wie hat China das eigentlich geschafft und können wir in Europa etwas davon lernen? Darüber wollen wir heute mit euch sprechen, über Chinas neuen Hightech-Boom und was wirklich dahinter steckt. Und vor allem, was für uns in Europa auch auf dem Spiel steht. Das ist heute das Thema bei uns von China und wir. Ich bin Lea Sahai.
Und ich bin Gregor Scheu.
Und wir leben und arbeiten in Peking und sind die China-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung. Gregor, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Du bist ja vor einem Jahr hier nach Peking gezogen, also aus Europa hierher in die Hauptstadt. Wenn du jetzt heute deinen Alltag anguckst, all die Sachen, die total normal sind hier in China und wenn du denen von deinen Freunden erzählst, die vielleicht jetzt auch mal zu Besuch kommen oder so, was sind so die Sachen, die es hier überall gibt, die irgendwie in Europa immer noch den Leuten irgendwie das Staunen aufs Gesicht zaubert?
Also als erstes fällt mir ein, dass du hier alles per Handy machst und per App. Also es gibt quasi wirklich keinen Lebensbereich mehr, der nicht irgendwie von einem QR-Code dominiert ist, dieses viereckige Ding mit den Kästchen drin. Also selbst wenn du in ein Restaurant gehst, fragt dich der Kellner nicht mehr, was du essen möchtest, sondern du hast so einen QR-Code am Tisch, bestellst darüber dein Essen, bezahlst gleich und der Kellner bringt es dir quasi nur noch. Also du hast diesen menschlichen Kontakt zuverlässig minimiert, das Ganze. Es gibt im Grunde auch kein Bargeld mehr. Also man sieht es ab und zu noch bei irgendwelchen Straßenständen, aber eigentlich hat dort auch jeder diesen besagten QR-Code auf seinen Straßenstand gedruckt oder jeder Laden hat nur noch Mobile Payment, nennt sich das. Man zückt sein Handy, drückt 2 Knöpfe und dann ist schon überwiesen. Es geht noch weiter, dass man in China in so kleinen Convenience-Läden gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass du mit deinem Gesicht bezahlst oder auch mit der Handfläche. Ja, das heißt, man geht da einmal hin, verknüpft einfach dann sein Bankkonto mit dieser Handfläche, die scheint wohl irgendwie ähnlich zu sein wie der Fingerprint, hält die dann über so einen Scanner und dann piept es und dann hat man gerade seine Cola gekauft und muss nie wieder eine Bankkarte dabei haben. Und auch was ich letztens in Shenzhen gesehen habe, was jetzt hier in Peking nicht so unbedingt vertreten ist, aber in Südchina, ist einfach die Tatsache, dass du dir Sachen im Alltag per Drohne liefern kannst. Also es gibt da so Parks, wie es auch in Berlin oder München gibt, aber da kannst du so an Drohnenstationen dir halt einfach deine McDonald's-Bestellung innerhalb von 10 Minuten einfliegen lassen. Das ist immer noch ein bisschen ein Gimmick, aber das ist möglich. Und die Tatsache oder das Spannende ist ja, dass all das in China größtenteils kein Gimmick ist, dass das ganz normal ist, dass das reibungslos funktioniert. Darüber spricht auch keiner mehr. Das ist nicht mehr besonders, dass du eben mit der Handfläche bezahlen kannst. Also in Deutschland würden wahrscheinlich darüber 3 Reportagen gedreht über den ersten Laden, wo du mit deinem Gesicht bezahlen kannst. Und wahrscheinlich auch viele Fragen gestellt von wegen Datenschutz und so weiter. Aber in China ist das kein Konzept, ne? Dass man das irgendwie groß thematisiert, sondern das wird hier ganz normal gelebt. Und das finde ich persönlich super spannend, weil das die Leute, die hierher kommt, allein in Deutschland kein Bargeld zu haben, ist abstrus. Also wenn du schon mit Karte zahlst, sind manche Leute schon irritiert.
Ja, viele ich kann dazu beitragen, dass meine Kids, wenn die zu Hause spielen, so Kaufmannsladen oder so, spielen natürlich auch nicht mit Geld. Ich weiß gar nicht, ob meine Kinder Geld als Konzept kennen. Mhm. Wir haben zumindest keine Geldscheine zu Hause. Die spielen dann auch immer. Möchtest du mich scannen oder scanne ich dich? Das ist ganz normal.
Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich glaube, das erste Mal, dass ich das gesehen habe, das war tatsächlich 2012 und das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ich war in so einem kleinen Laden drin und das war vor 14 Jahren, muss ich das vorstellen. Da hat ein junges Mädchen vor mir mit ihrer Smartwatch mit QR-Code bezahlt und für mich war das wirklich so, als ob die Laser aus ihren Augen geschossen hat. Also das war wirklich so dermaßen verrückt für mich, dass das funktioniert und das war schon vor 14 Jahren der Fall. Also muss man mal überlegen, wie weit man in dem Denken eigentlich schon voraus ist, dass es damals schon der Fall war. Und
ich glaube, wir müssen jetzt nicht sozusagen nach Deutschland gucken und uns alle irgendwie gegenseitig in den Arm nehmen und sagen, wenn es doch irgendwie nicht nur Faxgeräte und, und Formulare gäbe zum Downloaden. Aber sozusagen eher so positiv auf China geblickt, zu sagen, wie war das denn möglich? Also was hat China in den letzten Jahren gemacht? Vielleicht auch so besonders mit Blick auf diese digitale Sphäre, die man hier hat.
Ich glaube, wir müssen fast noch ein bisschen vorher anfangen. Die Werkbank der Welt, das war so ein bisschen das Image dieses Landes. Ja, dass wenn irgendwas aus China kommt, dann ist das zumindest sehr günstig produziert. Dann ist das ja, vielleicht sogar irgendwo im Westen abgeguckt und man hat dann hier so eine billige China-Kopie draus gemacht. Ich glaube, das ist auch immer noch, was viele Leute heute von China denken, dass hier nichts produziert wird, was irgendwie Hand und Fuß hat, sondern ja, dass das alles möglichst günstig, möglichst schnell zu abstrusen Bedingungen, umweltschädlich ist und so weiter. Und das hat man auch in China wahrgenommen, ja, dass China nicht nur ein wirtschaftliches Problem damit hat, sondern dass sie auch ein Imageproblem hat. Und man hat dann irgendwann gesagt, wir müssen das ändern. Ja, wir müssen irgendwann einen großen Plan aufsetzen, wo wir da hinkommen. Und China ist ja ein sehr großer Fan von Plänen, nämlich den Fünfjahresplan.
Ja.
Und es gab einen sehr gravierenden Fünfjahresplan, nämlich der Plan mit dem Namen Made in China 2025. Also der ist rausgekommen im Jahr 2015. Also der wurde da konzipiert und sollte quasi das Ziel haben, dass China bis 2025 an diesem Image und auch an diesem wirtschaftlichen Problem, dass China immer nur die Werkbank der Welt ist, aktiv schraubt. Ja, dass man sagt, okay, wir sind jetzt hier. Wir haben jetzt zum Beispiel diese Fertigungsindustrie und wir möchten uns gerne dahin entwickeln, dass wir das nicht mehr brauchen, sondern dass wir in der Lage sind, Sachen nicht nur nachzumachen, sondern dass wir selber den Ton angeben, dass wir selber an der Spitze sind.
Und man hat ja, glaube ich, auch diese 10 Zukunftsfelder dort definiert gehabt schon, ne? Also sagen, wo will man besonders aufholen oder besonders investieren in den Plan?
Das ist das Spannende, weil da schon eine wirklich beeindruckende Weitsicht formuliert wurde. Also man hat schon 2015 gemerkt, okay, bei den Verbrennern, wenn wir Autos machen wollen, okay, da können wir nicht aufholen. Das schaffen wir nicht, dass wir da zumindest zeitnah mit vernünftigen Investitionen irgendwie, auch mit Hinblick auf Deutschland vor allem, irgendwie gleich auf sind. Aber man hat gesehen, okay, Elektromobilität, da scheint irgendwie die Musik zu spielen der Zukunft oder man hat zumindest darauf gewettet, dass es dahin geht. 2015 hat in Deutschland, glaube ich, noch kein Hahn nach der Elektromobilität gekräht und da wurde das doch sehr, sehr belächelt. Aber China hat gesagt, okay, wir müssen das Ganze asymmetrisch machen. Wir können nicht in allen Feldern aufholen, sondern wir müssen uns jetzt einzelne Felder rauspicken und müssen da sagen, okay, und da gehen wir voll rein. Und das war zum Beispiel Elektromobilität, das war auch Bereiche wie die Chipfertigung, das war Bereiche wie ja den Umgang mit großen Datenmengen, das war Dinge auch wie künstliche Intelligenz, die damals noch ganz vorsichtig formuliert wurde. Das taucht, glaube ich, maximal einmal irgendwo auf in diesen Made in China 2025. Also man hat damals schon große Schwerpunkte gesetzt. Und aus heutiger Sicht ist es ja durchaus erstaunlich, ne, wenn man überlegt, wie weitsichtig man damals war und gesagt hat, okay, wir setzen jetzt in diese Felder ganz viel Energie, ganz viel Geld und ganz viel Zeit und versuchen uns vor allem dann auch von alten Wachstumsmodellen mit diesen Modellen zu lösen. Ja, und wenn man heute jetzt blickt, man hat BYD, der größte Elektrohersteller der Welt oder der größte Autobauer der Welt, der die meisten Modelle absetzt. Wir haben Unternehmen wie CATL, die Batterien herstellen, die wirklich weltführend sind. Also niemand auf der Welt kann heute so gute Batterien und so gute Akkuspeicher bauen wie die Chinesen. Und man hat dann auch andere Sachen wie Solar zum Beispiel, erneuerbare Energien, die auch wirklich extrem lange in deutscher Hand waren, aber die dann einfach nach China abgewandert sind und die jetzt, ich würde sagen, wahrscheinlich circa ja, 80-90% des Weltmarkts ausmachen. Also wenn du heute in Deutschland ein Solarmodul kaufst, dann kommt das mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit aus China.
Also ich glaube, wenn ich das noch hinzufügen darf, ich erinnere mich daran, als der Plan rauskam, da bin ich gerade nach China gekommen, Anfang 2016. Und ich erinnere mich daran, dass es damals schon Experten gab, die gesagt haben, Leute, lest diesen Plan, sozusagen schaut euch an, was sie vorhaben. Da steht ganz genau drinne, eigentlich stellen sie das in Frage, irgendwie was wir in Europa, in Deutschland selbst herstellen, wo wir heute Weltspitze sind. Und das ist eigentlich eine Kampfansage. Ich glaube, in der Strategie geht es ja auch unter anderem darum, dass sie sagen, dass sie feste Quoten haben wollen, also es langfristig eben nicht nur kooperativ mit ausländischen Unternehmen, sondern eben auch, wir wollen chinesische Unternehmen eben nutzen, um Ausländer auch lang oder ausländische Unternehmen langfristig rauszudrängen. Und ich erinnere mich, dass von chinesischer Seite eine totale Beschwichtigung gab. Nein, nein, das ist sozusagen, das so meinen wir das eigentlich gar nicht. Ihr wisst doch irgendwie, eigentlich geht es nur darum, dass ausländische Unternehmen hier Chancen bekommen und alles zusammen und Hand in Hand und ganz kooperativ und gleichzeitig eine recht große Aggression und auch Druck. Damals gab es eine ganz bedeutende Analyse dieses Plans, ich glaube vom Marics Institut, das damals ganz neu gegründet war. Das ist ja dieses Berliner China-Institut, das heute mit zu den führenden Institutionen zur China-Forschung in Deutschland gehören. Und die hatten ganz explizit sich sozusagen den Plan einmal angeschaut. Und von chinesischer Seite gab es einen großen Druck. Nein, sozusagen, das müsst ihr nicht so ernst nehmen. Also es war, von chinesischer Seite hatte man das sofort runtergespielt. Aber ich finde, wenn man heute zurückschaut, muss man schon sagen, haben die Autobauer diesen Bericht gelesen, ja? Mhm. Also da steht ja im Prinzip drinne, was heute Realität geworden ist, 10 Jahre später. Aber also vielleicht können wir da mal so ein bisschen drauf gucken. Ist sozusagen das Verständnis davon, was in China passiert, ist ja faktisch ganz neu. Also wenn man jetzt so im letzten Jahr zum Beispiel schaut, da gab es ja diesen DeepSeek-Moment, wo irgendwie nach den ganzen amerikanischen KI-Modellen, unter anderem ja ChatGPT zum Beispiel, irgendwie erst für großes Aufsehen gesorgt haben und dann auf einmal kam über Nacht, zumindest gefühlt aus westlicher Sicht, irgendwie ein chinesisches Modell raus und das heißt DeepSeek. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, du hast ja auch groß darüber berichtet, so was ist, also was ist das für ein Unternehmen und warum war das so ein großer Schock eigentlich?
Einmal kam es wirklich auch für viele Branchenbeobachter wirklich aus dem Nichts. Also wirklich, man sagt häufig über Nacht, aber DeepSeek kam für viele auch Experten aus dem Nichts, war plötzlich da und hat ein KI-Modell vorgestellt, das den damals führenden Modellen, also die von OpenAI zum Beispiel, durchaus ebenbürtig war. Also es war jetzt nicht unbedingt besser, aber es war zumindest so gut, dass man es ernst nehmen muss. Und die Besonderheit bei DeepSeek war, es war einfach viel, viel billiger. Also die haben es geschafft, quasi ähnliche Ergebnisse wie OpenAI mit ihrem ChatGPT zu erzielen, aber haben quasi statt Milliarden 3 Bananenschalen und eine Büroklammer gebraucht. Ja? Also es war deutlich, deutlich günstiger. Das war das eine, dass es technisch durchaus gut war. Und die andere Tatsache war, dass man es China im Leben nicht zugetraut hätte. Also man hat sich so dermaßen sicher gefühlt in den USA mit ihrer KI-Technologie, dass sie gesagt haben, boah, da haben wir die Chinesen aber gut in die Tasche gesteckt. Ne? Also da müssen wir uns mal gar keine Sorgen machen. Und dann kam eben dieser DeepSeek. Also es ist so ein bisschen, es wird auch verglichen mit diesem Sputnik-Moment, wo die Sowjetunion diesen Satelliten in den Orbit geschossen hat, wo man auch gedacht hat, okay, die USA sind so weit vorne dran, dass ihnen garantiert nichts passieren könnte. Und aus dem Nichts kommt dann eben diese Aktion. Und das war eben auch dieser DeepSeek-Moment.
Da gab es ja, glaube ich, auch so ein ordentliches Börsenbeben, weil ja irgendwie auf amerikanischer Seite für diese KI-Modelle enorme Massen an Geld eingesammelt werden und die Chinesen das offensichtlich mit einem Bruchteil von Kapital geschafft haben.
Ja, also die ganzen großen Player, die da massiv investiert haben, die hatten halt immer wieder gesagt, ja, das geht nur so, das kann nur so teuer sein und es geht nicht anders. Und DeepSeek hatte mit seinem Modell halt bewiesen, dass es halt durchaus auch anders gehen kann. Klar, jetzt kann man, das wurde dann auch vielermaßen auseinandergenommen, das Modell, und natürlich bauen die auch viel auf der Technologie auf, die OpenAI und andere Unternehmen quasi groß gemacht haben. Und also man kann das nicht 1:1 vergleichen. Also das ist schon, sagen wir, auch wieder dieser asymmetrische Ansatz, dass man sagt, okay, man nimmt sich, was man kann und macht dann eine eigene Variante draus. Aber es hat zumindest die Börsen insoweit verunsichert, dass sie gesagt haben, oh je, okay, da scheinen wir vielleicht nicht das Ende der Weisheit hier zu sein in den USA. Und seit diesem DeepSeek-Moment hat China das für sich halt auf gewisse Art und Weise zementiert, okay, jetzt sind wir hier. Das war wirklich ein Paukenschlag. Und seither wird China auch ein bisschen anders gesehen, habe ich den Eindruck. Also ich habe das damals aus Deutschland noch mitverfolgt, diesen DeepSeek-Moment. Und zum ersten Mal haben Leute China wirklich wahrgenommen als Land, okay, da passiert dann doch irgendwas. Also es ist doch nicht nur das Land, das alles klaut und billig nachmacht, sondern die scheinen ja sehr viel Geld und Know-how zu haben, um das voranzutreiben. Gerade auch wenn du mit Blick auf Europa, in Europa hatte kein DeepSeek-Moment, obwohl Europa keine Chip-Kontrollen hat von den USA. Die hätten das schon irgendwie selber hinbekommen können, theoretisch, wenn sie es gewollt hätten oder zumindest die Kapazitäten dazu gehabt hätten. Also da passiert in China schon irgendwas. Und das ist, glaube ich, dieser Geist, der hier seit dem DeepSeek-Moment, glaube ich, ist hier halt ein gewisses Momentum. Oder zumindest auch von Beobachtern von außen nehmen dieses Momentum viel mehr wahr.
Ja, es kommt ja irgendwie gerade auch alles so zusammen, wie der perfekte Sturm. Man hat die E-Autos, man hat die KI-Modelle, die sich im rasanten Tempo entwickeln, dann hat man die Roboter, jetzt gerade in Peking gab es hier den Roboter-Marathon. Ist natürlich irgendwie so ein bisschen so eine große Propaganda-Veranstaltung auch, das gehört halt auch irgendwie dazu. Und da treten dann Menschen gegen humanoide Roboter an. Und einer der Roboter war ja auch schneller als als die Läufer. Also als Journalist so ein bisschen, um so hinter den Kulissen auch mal zu erzählen, es gibt wahrscheinlich nicht viele stärker reguliertere Veranstaltungen. Da wird dann genau gesagt, man darf entweder nur am Start stehen oder am Ende, man darf keine Leute interviewen, man darf nicht mit den Firmen sprechen und so. Also China ist dann schon sehr gewillt, dass da auch nur perfekte Bilder rauskommen. Ich hatte so ein bisschen das Eindruck, im letzten Jahr sind sehr, sehr viele Roboter gestürzt und ich glaube jetzt dieses Mal nur einer. Also ich glaube, sie sind deutlich besser geworden und ich glaube aber auch, dass sie ein bisschen mehr Gewicht drauf gelegt haben, dass diesmal keine stürzenden Roboter irgendwie als Bilder in die Welt gesendet werden. Also sind halt enorm gut. Also ich meine, mir ist in den sozialen Medien nur aufgefallen, dass ja gerade ein großer China-Hype allgemein. Mhm. Es gab ja irgendwie eine Grafik in Deutschland, versuchen sie irgendwie in Wahl zu retten und in China laufen die humanoiden Roboter um die Wette irgendwie so. Mhm. Ne? Und es ist so ein bisschen so in diese ganze China-Erzählung rein. Ne? Wir haben das Gefühl, irgendwie bei uns geht nichts mehr und wir rennen uns in absurden Debatten und in China irgendwie geht es um die Zukunft und in China herrscht ein Riesentempo. Deswegen fand ich das super interessant. Aber so gerade die Roboter, das hat ja auch ein bisschen so eine gesellschaftliche Komponente, oder? Also man setzt ja auch sozusagen mehr auf real existierende Probleme hier, die halt durch Technik ganz explizit auch gelöst werden sollen.
Die größte Frage wahrscheinlich ist das demografische Problem in China. Und da geht es nicht nur darum, dass Leute älter werden, sondern vor allem, dass China mittelfristig eine riesige Anzahl an Arbeitskräften fehlen wird. Und wie wir auch schon in den letzten Folgen mehrfach gesagt haben, China hat sehr große Pläne. China denkt sehr, sehr langfristig. Und China sieht jetzt schon, oder die Regierung von China sieht zumindest jetzt schon, okay, wenn wir ja in ein paar Jahren nicht schaffen, umzustellen und hier jetzt die Weichen zu stellen, dann haben wir spätestens in 30 Jahren fehlt uns die Manpower, um die Ziele umzusetzen, die wir gerne haben wollen oder die wir brauchen, um diese Ziele, die langfristigen Ziele, die wir haben, auch zu erreichen. Und das ist einer der Gründe, warum man so extrem auch in den letzten Jahren in Robotik investiert hat. Aber hinter dieser Fassade von wegen, wow, guck uns an, wie modern wir sind, ist halt auch eine Art von wirtschaftlicher Überlebenskampf. Okay, das muss funktionieren und das brauchen wir, weil China kriegt seine Geburtenraten halt nicht in den Griff. Und der Traum vieler Parteikader ist wahrscheinlich zu sagen, ach ja gut, dann bauen wir uns die halt. Dann bauen wir halt die Roboter, die irgendwann die Probleme lösen können, die wir jetzt haben. Und das ist nicht nur Fertigung. Das sind auch Fragen wie Altenpflege. Das sind Fragen wie, wer kümmert sich um diese große, große Menge von alten Menschen, die irgendwann hier in China sein wird, weil die jungen Menschen, die sollen ja arbeiten. Ja, also die sollen ja gar nicht unbedingt so krass in die Pflege involviert werden. Wohin wir wieder ein Problem haben, worüber wir auch letzte Folge gesprochen haben, dass trotzdem diese Pflege ja eigentlich totales Familiending ist. Ja. Also die jungen Leute sind ja trotzdem eigentlich kulturell dazu angehalten, sich darum zu kümmern um ihre Eltern. Aber eigentlich will die Partei ja eher, dass sie fürs Bruttoinlandsprodukt hier schuften und nicht unbedingt zu Hause sitzen und ihre Eltern pflegen.
Ich habe so ein bisschen, das ist meine spontane These, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde halt, also ich meine, wir reden da so ein bisschen darüber, wie ging das ja alles so schnell. Ich finde, China ist halt so ein Staat des Leapfroggings, ne? Also das nennt man irgendwie immer so, Technologien überspringt. Mhm. Ganz viele Menschen in China, der allergrößte Teil wahrscheinlich, hat nie einen Festnetzanschluss gehabt. Ne? Also alle haben einfach von bitterer Armut zu Handy rübergemacht. Niemand hat irgendwie zwischenzeitlich mal noch einen Festnetzanschluss zu Hause gehabt oder so. Also unheimlich viel Infrastruktur oder sie haben auch nie ein Faxgerät besessen. Ja, sie haben sozusagen sofort vielleicht zu E-Mail oder sofort zu QQ einem Online-Messenger-Dienst und so. Also viele Technologien wurden übersprungen, glaube ich, durch die große Armut und durch dieses unheimliche oder ja, dieses fast unvorstellbare Tempo der Entwicklung. Aber, und das finde ich so ein bisschen, was du jetzt auch gesagt hast, so die chinesische Regierung mit all ihren Problemen natürlich, aber ist in der Lage, immer wieder also Technologie positiv zu besetzen, finde ich. Ja, also mir fällt es so krass auf bei den erneuerbaren Energien. Ja, also in Deutschland ist das ja eine unheimlich verfahrene Debatte, wo alle das Gefühl haben, irgendwie, man will mir was wegnehmen. Man will mir den Verbrennermotor wegnehmen. Mein Auto soll doch gerne laut und stinken. So, das ist doch mein Recht, das ist doch meine Freiheit. In China sind diese E-Autos, die haben Sauberkeit irgendwie und Stille in die Städte gebracht. Ja, und sind vielleicht irgendwie zu Teilen sogar günstiger. Und ganz wichtig natürlich, diese ganze Branche ist in China als Entwicklungs-, also als Wachstumsmarkt irgendwie entstanden. Also grüne Technologie, Solarpanel, E-Autos und so weiter, Chips und so, das bringt uns Wachstum, das bringt uns was. Der Staat nimmt uns nichts weg. Mhm. Und das finde ich auch bei den Robotern. Also es ist ganz normal, ja, irgendwie, jetzt geht man irgendwie in irgendwelche Restaurants, man kann sich online ja so Roboter jetzt leihen und wenn man irgendwie sein Restaurant ein bisschen gut auf Social Media inszenieren will, dann leiht man sich halt einen Roboter und der tanzt da so ein bisschen rum. Und die Leute finden das halt fantastisch. Also es gibt immer so ein totale Begeisterung für Veränderung und technologischen Fortschritt. Und auch so trotz der ganzen Wirtschaftsprobleme habe ich so im Moment das Gefühl, individuell geht es den Leuten total schlecht oder es läuft einfach nicht mehr so gut. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, ja, aber es geht voran. Also irgendjemand hat hier einen Plan, ja, und dieser Plan irgendwie manifestiert sich dann in dem tanzenden Roboter, den man hier so auf der Straße sieht, ob man ihn jetzt braucht oder nicht oder ob er jetzt irgendwie Alte in der Realität pflegen kann oder nicht. Aber irgendwie haben die so das Gefühl, es passiert was, ja, und meine Zukunft wird besser oder so. Also das ist so ein bisschen mein spontanes Gefühl.
Ja, da würde ich total mitgehen, ja, dass diese Idee von Fortschritt absolut mit dieser technischen Weiterentwicklung einhergeht. Und die Partei ist wirklich extrem gut darin, das miteinander wirklich aktiv zu verknüpfen, diese Bilder auch nach außen zu tragen. Gut, das ist halt auch deutlich einfacher in einem Land, wo du die öffentliche Meinung steuern kannst. Natürlich kannst du dann die Ideen, die du hast, auch gut fördern oder die Ideen, die du nicht willst, einfach aus dem Diskurs verdrängen, indem du einfach negativen Kommentare dazu löscht. Aber man muss schon sagen, es ist wirklich beeindruckend, dass dieser Technikgedanke, dass der nicht nur die jungen Leute betrifft. Also es ist wirklich, in Deutschland, glaube ich, wird man wenig Leute über 70 wahrscheinlich kennen, die genau sagen können, was ChatGPT ist und das auch benutzen. Und in China ist das Gefühl zumindest, natürlich kann das nicht jeder, aber gefühlt ist das anders. Also das fängt schon an, dass alte Leute mit ihrem Handy irgendwo bezahlen. Ja, ganz normal, ganz selbstverständlich irgendwie ihr Handy und WeChat und was auch immer benutzen können. Und das gibt jetzt auch diesen neuesten Ausläufer, also es gibt diese KI-Agenten. Das ist ein Ding auch in Europa oder auch im Westen. Das ist quasi KI, die nicht nur im Chatfenster Fragen beantwortet, sondern die macht was, ne? Die tut was, entweder schreibt sie E-Mails für dich, die organisiert deinen Kalender oder löscht all deine E-Mails, ganz verrückte genau. Geben der KI die Kontrolle über den ganzen Computer und die löscht einfach alles, was drauf ist. Also auf jeden Fall ist es KI, die irgendwie agiert, die irgendwas tut. Und das ist in China halt auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Also diese Idee von wegen, okay, das ist jetzt der nächste Schritt. Ne? Okay, wir haben jetzt die KI, die viel weiß und wir haben jetzt die KI, die viel tut. Und das hat die Regierung wieder gut adaptiert oder zumindest gut oder schlecht, aber zumindest sehr aktiv adaptiert und gesagt, okay, wir machen jetzt hier Förderpläne, Startups, die jetzt irgendwie KI-Agenten einbauen, die fördern wir jetzt auf einmal. Ja? Und dann ist es angefangen, Leute das darüber sprechen, darüber nachdenken. Und es ging dann so weit, dass irgendwann die großen Tech-Unternehmen, also sowas wie Alibaba oder ByteDance oder Tencent, also diese großen, großen Player hier in Hangzhou zum Beispiel, die haben dann so eine Art Kurse angeboten für Menschen, die diese KI-Agenten haben wollen. Es ist nicht so ganz einfach, die zu installieren. Du musst dich schon ein bisschen auskennen. Du musst auf jeden Fall ein Gerät haben dafür. Also meine Eltern könnten das jetzt nicht auf einmal installieren. Ja? Und die haben dann angeboten, ja, kommt vorbei und wir machen das euch. Und dann standen wirklich die Rentner neben den Schülern mit ihren neu gekauften Geräten in dieser Schlange, um zu sagen, naja, das ist wohl der neue heiße Scheiß. Ja? Und die Idee bei solchen Sachen ist halt, es geht so schnell in China, diese Schritte, dieses Leapfrogging, dass viele Leute das Gefühl haben, okay, wenn ich nicht sofort mitmache, dann werde ich irgendwann abgehängt. Ich will bloß nicht abgehängt werden. Ne? Ich will hier, damit hängt hier der Fortschritt zusammen. Das ist ja mein Mehrwert, den ich habe im Leben, in dem das alles funktioniert. Und indem man dann die Leute dazu motiviert und sagt, hey, macht mit hier, beeilt euch, kannst du halt eine unglaubliche Energie unter den Leuten schaffen, dass dich halt auch alte Leute dazu interessieren. Also es gab ein Interview in einem amerikanischen Magazin für IT und Programmierer, wo ein Programmierer aus Peking erzählt hat, dass sein 87-jähriger Vater ihn gebeten hat, ihm so einen KI-Agenten einzurichten. Und er selber erst geklappt hat, was? Okay, da hat er selber gesagt, okay, jetzt verstehe ich erst, wie groß dieses Thema ist, bei alten Leuten hier up-to-date zu bleiben, weil die einfach das Gefühl haben, okay, sie wollen hier was von diesem Fortschritt, den China hier am laufenden Band aus ihrer Sicht herausschießt, da wollen die mitmachen. Und das ist halt einer dieses ein Teil des Geheimrezepts, dass du versuchst halt die Leute mitzunehmen bei dieser Hightech-Technologie.
Ich will jetzt nicht immer pessimistischer Auslandskorrespondent in Peking sein, aber ich würde auch sagen, es gibt jetzt auch eine große Nachfrage nach Leuten, die das wieder runterlöschen vom Computer, weil sie ja ab und zu dann offensichtlich doch wilde Dinge tun, die eigentlich niemand braucht. Ich glaube schon sozusagen eine Sache einfach, die China, finde ich, so besonders macht, ist, es gab ja diesen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg und damit ist ja einfach unheimlich viel Disruption, Chaos und ich glaube auch Betrug und irgendwie Probleme und Umweltverschmutzung und so weiter einhergegangen. Und ich glaube, das prägt so die Debatte in China total, weil diese ganzen Sachen, die uns irgendwie häufig ja wundern oder auch Angst machen, von digitaler Überwachung, von Technologie, die auf alles zugreift und so weiter. Das ist für China, man nennt China ja eine Low-Trust-Society, also eine Gesellschaft, in der wenig Vertrauen herrscht, was auch mit den schnellen Veränderungen zu tun hat. Alle sind irgendwie faktisch über Nacht in die Stadt gezogen. Es gab keine Strukturen, gesellschaftliche mehr so richtig. Und die Regierung schafft es halt immer wieder, diesen ganzen technologischen Fortschritt und auch die Überwachung oder Transparenz, würden sie es wahrscheinlich nennen, irgendwie als weiteres Versprechen von Sicherheit auch. Sicherheit und einem besseren Leben irgendwie zu versprechen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kontext, warum wir da, glaube ich, auch manchmal so schockiert draufschauen, was in China passiert. Die Leute empfinden das als, ja, als Schutz, ja, als Fortschritt. Das macht mein Leben sicherer. Ich muss nicht mehr Angst haben, irgendwie, dass ich betrogen werde, irgendwie an allen Ecken und Enden. China durch diese schnellen Veränderungen hatten auch zwischenzeitlich, es gab ja immer wieder diese großen Skandale, mit Milchpulver, irgendwie Vergiftung und so. Das ist halt, weil die Aufsichtsbehörden dann auch nicht hinterherkamen. Und auf all das findet China immer eine technologische Antwort. Und es gibt eine unheimlich große Bereitschaft irgendwie auf ja, Bevölkerungsseite irgendwie auch daran zu glauben. Weil es auch einfach, glaube ich, eine reale Lebenserfahrung ist. Aber so ein bisschen, weil wir wollen ja auch noch Zeit haben, darüber zu sprechen, zu sagen, was kann man sich davon abschauen. Es ist ja schon durchaus so, dass das Ganze auch irgendwie mit hohen Kosten einhergeht, oder? Also so, wenn man so ein bisschen den Tech-Sektor anschaut, wir haben ja schon ein bisschen über die jungen Leute auch in den Folgen davor gesprochen, irgendwie wie ausgebrannt, wie kaputt die Leute sich hier fühlen, wie sie sich buchstäblich sozusagen lieber hinlegen, tanpingen, also nicht mehr mitmachen oder aufs Land ziehen, als zu arbeiten. Also wie ist das irgendwie, also was sind die Kosten sozusagen, die man vielleicht auch dann in den Videos vom laufenden Roboter nicht unbedingt so mitbekommt?
Also ich glaube, Kosten kann man erstmal auch in Geld beziffern. Ja, es ist unglaublich teuer. Es sind wirklich sehr, sehr große Geldbeträge. Es sind vielstellige Milliardenbeträge, die China da rein investiert. Also allein das muss man schon mal betrachten. Das kann auch nicht jedes Land einfach tun. Also deswegen ist dieses Konzept, das China fährt, für viele Länder gar nicht erschwinglich und gar nicht machbar,
Sag mal sozusagen in einem Satz, ohne das ganze Finanzsystem zu erklären, sozusagen, wo kommt das Geld her? Also was ist das für Geld?
weil ja, das Geld kommt im Großen und Ganzen kommt das von den Lokalregierungen. Das, also ohne das alles zu erklären, aber die Lokalregierungen verkaufen sehr viel Land, ja, und dieses Geld wird wiederum dann reinvestiert, was beim Landverkauf quasi verdient wurde in den letzten Jahren, wird wiederum reinvestiert in Projekte wie zum Beispiel Hightech, wie zum Beispiel KI, Autofabriken, Batteriefabriken, was auch immer. Also da war zumindest lange Zeit eine gewisse Liquidität vorhanden. Natürlich gibt es dann auch noch die Zentralbank in China, die Geld verteilt und so weiter, aber viel läuft eben über die Tatsache, wir verkaufen Land und haben Geld übrig. So. Und allein das ist schon mal, wie gesagt, ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Es ist einfach auch teuer. Also in Deutschland, glaube ich, ist es immer wieder schwierig, wenn es um das Thema, okay, Staatshaushalt, wie viel wird investiert und so was, wie viel wird strategisch investiert. Und China hat halt diesen immensen Vorteil, dass China unglaublich langfristig plant, dass China jetzt schon in 40 Jahren ungefähr weiß, welche Produktionskapazitäten sie wie verteilt haben wollen und jetzt schon investieren können. Das ist in Deutschland erheblich schwieriger, auch weil wir halt uns nach einer gewissen Regierung richten müssen, die alle 4 Jahre neu gewählt wird. Das ist ein Luxus, den man sich in China in der Hinsicht nicht gönnt, ja, beziehungsweise nicht die Regierung den Leuten nicht gönnt. Das heißt, man hat da schon eine gewisse Geradlinigkeit. Das ist Teil des Rezepts, dass man sagt, okay, wir planen halt einfach von oben herab für 50 Jahre. Sehr einmalig so in dieser Größenordnung vor allem. Und was es halt wirklich auch kostet, ist, es werden halt unglaublich viele junge Menschen gerade in dieser Branche verheizt. Also man muss sich vorstellen, das muss ja irgendwer alles machen. Also das ist ja nicht so, dass man nur sagt, man wirft Geld an die Wand und dann sprießen diese Tech-Konzerne, sondern irgendwer muss diese Fabriken planen, die müssen gebaut werden, es muss programmiert werden, es muss zusammengeschraubt werden. Also noch sind die Roboter nicht da, die eben das alles machen sollen, sondern noch ist das halt beinharte Arbeit von Millionen von Menschen und vor allem auch viele junger Menschen. Und das ist tatsächlich beeindruckend, also was da teilweise an Fabriken entstehen. Ich war gestern erst in der Fabrik von Xiaomi, das ist der Smartphone-Hersteller, der jetzt auch seit ein paar Jahren Autos herstellt. Auch eine sehr spannende Geschichte, wie man von Smartphones einmal bei Autos ankommt. Mhm. Aber 92% dieser Fabrik, die Autos herstellt, ist alles automatisiert. Das sind alles nur Roboterarme, die ineinander greifen und sich die Bauteile hin und her schieben und so weiter. Und ich habe in dieser ganzen Fabrik einen einzigen Mitarbeiter gesehen, der da irgendwie einmal durchgelaufen ist, der aber auch nicht in den Maschinen gewerkelt hat. Also das ist halt ein System, das muss erstmal aufgesetzt werden, das braucht extrem viel Investition, das braucht extrem viel Mut, das überhaupt erstmal aufzusetzen. Und gerade scheint es in China gut kleben zu bleiben, ja, gut haften zu bleiben. Aber man muss halt auch mal wieder sehen, was das alles kostet. Ja, was das alles, zum Beispiel, das sind ja auch alles Arbeitsplätze, die nicht mehr besetzt werden, sobald diese Roboter da aneinander greifen. Also wenn man wahrscheinlich sich ein VW-Werk anguckt, die könnten das wahrscheinlich auch machen. Da können die halt die Montagearbeiter nicht alle entlassen von heute auf morgen, weil die halt auch einen gewissen, ja, soziale Fürsorge übernehmen müssen für ihre Angestellten. Das ist in China nicht der Fall. Ja? Also wenn du in China kannst du von heute auf morgen automatisiert werden und dann wirst du nach Hause geschickt und gesagt, alles klar, vielen Dank, du wirst nicht mehr gebraucht. Also du hast auch nicht dieses soziale Auffangnetz, das dich dann irgendwie stützt oder was dich hält, sondern da wird quasi dein persönliches Schicksal auch diesem Hightech-Ambitionen einfach untergeordnet. Also und das muss man aushalten.
Ich glaube, es gab ja diese sehr, sehr bekannt in China, die Einführung der automatischen Autos, also Robotaxis sozusagen in Wuhan, die für einen riesigen Aufschrei gesorgt haben, weil sozusagen Taxifahren ist irgendwie das Einzige, was man immer noch machen kann, wenn man keinen Job hat. Und auf einmal fuhren diese Robotaxis da rum und das hat, glaube ich, auch auf politischer Ebene einen ganz großen Schock ausgelöst, weil ich glaube, der Regierung schon klar ist, dass es eine sehr dünne Linie ist, auf der sie da unterwegs sind. Einerseits der Fortschritt und gleichzeitig diesen Massen an Menschen noch. Ne? Also ich habe irgendwie mit einem Wissenschaftler gesprochen, der gesagt hat, jetzt gibt es sozusagen die Gefahr gewaltiger irgendwie Unruhen im Land, ja, weil es jetzt diese Masse von Arbeitern noch gibt. Man kennt das ja, wenn man in Peking auch unterwegs ist, irgendwie auf den Baustellen starren immer 12 Leute auf einen Nagel. So, ne? Und also manchmal denken wir so ein bisschen, KI müsste ich persönlich nicht erfinden. Ich könnte hier Jobs streichen.
Sehr gut rationalisieren, ja, das würde sehr gut funktionieren.
Das ist ja so ein bisschen irgendwie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in der U-Bahn am Sicherheitscheck, den man sowieso nicht braucht, aber am Sicherheitscheck stehen auch irgendwie 12 Leute und gucken auch gar nicht in die Taschen. Also es ist ja so ein gigantisches Arbeitsbeschaffungsprogramm auf allen Ebenen. Aber ich glaube, dass sie sozusagen die Vorstellung ist, sagte der Experte, dass sie halt 15 Jahre das irgendwie managen müssen und dann, wenn sozusagen die Geburtenzahlen weggebrochen sind, wenn der Nachwuchs nicht kommt, wenn irgendwie der große Balkanarbeiter dann in Ruhestand geht, dann müssen sie das Problem lösen und dahin steuern sie. Ich bin so ein bisschen, ich bin jetzt doch eher der Pessimist, aber ich denke immer, weil du sagst so, ja, sie sind so gut im Plan. Sie sind halt auch super gut da drin, einen Plan auch zu verwerfen und nie wieder drüber zu sprechen. Ne, das ist ja so ein bisschen das Problem in Deutschland, wenn wir auch uns überlegen, was kannst du lernen? In Deutschland könnte man jetzt nicht in dem Ausmaß, wie jetzt zum Beispiel Infrastruktur gebaut wurde, eine Brücke noch und nöcher durchs ganze Land, überall Straßen, auf denen niemand fährt. In Deutschland würde dann halt der Bund der Steuerzahler sagen.
Irgendwann mal anklopfen und sagen.
So was, wo ist denn das Geld hin? Ne? Mhm. Es ist ja irgendwie, es gab ja diese Zahl, die, glaube ich, über die Nachrichtenagentur Reuters irgendwie verbreitet wurde. Hier wurde zu viel Wohnraum gebaut für 1,3 Milliarden Leute. Und also wir haben sozusagen irgendwie das zumindest mal ein China zu viel gebaut irgendwie, was den Wohnraum angeht und so. Das sieht man ja im Schnellzug fest irgendwie an endlos leeren Häusern vorbei und so. Und die Unternehmen sind heute halt alle pleite. Und das ist ja so ein bisschen auch in der Tech-Branche, wenn du die E-Auto-Marken anguckst. Das ist ja so Teil der Idee, glaube ich auch, oder? Dass du irgendwie sagst, wir machen mal 500 E-Auto-Firmen und die rennen irgendwie gegeneinander und die drei Stärksten, die überleben dann und die Schulden werden halt irgendwie umgeschichtet und in Schattenbanken irgendwie versteckt und dann machen wir weiter. Also es ist ein bisschen verkürzt, aber so ein bisschen, das sind ja all diese Sachen, die man vielleicht dann in der Debatte in Deutschland nicht so richtig sieht, sich aber fast nicht übertragen lassen auf Deutschland. So funktioniert es halt bei uns nicht.
Man legt das in Deutschland ja gerne als Schwäche aus, dass es quasi immer so viel Anträge gibt und dass so viel drüber nachgedacht wird und dass so viel beraten wird. Aber das ist halt gerade im Blick auf China, ist halt, man spricht halt von diesem China Speed, dass hier alles so schnell funktioniert. Also Autobauer, Deutsche lieben das Wort China Speed. Das wird hier, glaube ich, alle, jede Presserunde wird einmal hier von China Speed gesprochen. Aber China Speed ist halt nicht nur gut, weil du halt dann immer diese Probleme irgendwann hast, weil vor allem das Projekt China ist ja nicht auserzählt, ne? Das ist ja noch nicht die Entscheidung gefallen, ob das nachhaltig ein Erfolg wird oder ob das irgendwann krachend gegen die Wand fährt. Weil das ist ja in vielerlei Hinsicht, wie du schon sagst, ein großes Projekt. Also man hat hier 50, 500 verschiedene Autobauer und guckt am Ende dann, ja, wir schauen mal, wer überlebt. Und dieses Projekt könnte halt genauso gut einfach irgendwann auch schieflaufen. Und in Deutschland ist das halt kein Projekt, sondern ist es halt irgendwo auch an eine gewisse Rechtsstaatlichkeit gekoppelt. Und das ist in dem Fall klar, dadurch wird jetzt deutsche KI auch nicht besser, nur weil man sagt, wir haben dafür Rechtsstaatlichkeit. Aber trotzdem ist es zumindest, haben wir einen Prozess dahinter, der auf irgendwas fußt, wo man sagt, okay, wir haben eine gewisse Art von Transparenz, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und wir haben eine gewisse Art von, ja, gut, wir experimentieren halt nicht unbedingt. Also ich glaube, es gibt dieses Zitat von Konrad Adenauer, keine Experimente, ja, als es um die Rennen ging. Und das trifft den Geist von Deutschland gleich zu China sehr gut, weil China sagt, Experimente fantastisch, wir gucken mal, was kleben bleibt. Und das ist halt eine sehr, mit der einen Denkweise kann man halt diese riesengroßen Schritte machen und mit der anderen bewegt man sich halt wirklich, fährt man auf Sicht. Und die Frage ist halt, ob China damit langfristig trotzdem Erfolg haben kann.
Mhm. Ja, ein bisschen, glaube ich, würde ich mir manchmal wünschen, aber wir sind halt auch 8000 Kilometer entfernt, aber dass man sich so ein bisschen halt auch in Deutschland zurückbesinnt auf so dieses Forscher- und Tüftler-Denken und dabei halt auch so ein bisschen Spaß hat. Ich finde, das ist das Coole in China, die Chinesen wirken halt einfach so unheimlich optimistisch und pragmatisch und immer so an der Lösung orientiert. So, wie schaffen wir das? Und das ist ja so total ansteckend. Ich habe das Gefühl, die Chinesen stecken sich irgendwie immer wieder gegenseitig an mit ihrer Euphorie, auch wenn es irgendwie schwierig läuft. Mhm. Ich habe das Gefühl, das könnte man sich in Deutschland wirklich irgendwie nochmal abschauen und so ein bisschen schauen, was können wir, was haben wir irgendwie und was wollen wir und wie können wir das irgendwie zusammen schaffen. Aber das, ja, Ferndiagnosen aus Deutschland, dafür gibt es andere Podcasts.
Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, wenn man sagt, ist es auf Deutschland übertragbar, das System? Nee, wahrscheinlich nicht. Also so wie die Chinesen das machen, lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Aber zumindest der Teil, dieses, ich würde das wahrscheinlich sagen, Can-Do, diese Can-Do-Haltung, so kriegen wir irgendwie hin oder lass uns das irgendwie angucken und machen. Das ist vielleicht in gewissem Maß übertragbar, aber trotzdem, in Deutschland ist wahrscheinlich niemand bereit, diese extremen Kosten, die halt von der Gesellschaft, von der Umwelt und auch vom Staat hier getragen werden, wirklich zu bezahlen.
Mhm. Ja, also ich glaube, wenn man so zusammenfassen kann, kann ich erstmal sagen, dieser Hightech-Boom existiert, der ist echt, der ist beeindruckend, es ist unheimlich viel geschafft worden und er ist, glaube ich, auch ein Ergebnis von großem politischen Willen, enormen Investitionen und gleichzeitig aber auch Millionen von Menschen, die enorm hart dafür arbeiten und vielleicht auch unter sehr schwierigen Bedingungen und extremem Druck. Und dass es aber gleichzeitig eben auch schon viel gibt, was man sich abschauen kann, vielleicht so ein bisschen von der Einstellung, von den Investitionsprogrammen, die es hier gibt. Und so ein bisschen, wenn man es so verkürzt zusammen sagen will, in China wird es halt gemacht und wird weniger irgendwie diskutiert. Und das vielleicht irgendwie dann trotzdem natürlich auch mit seinen Einschränkungen, die halt eben auf Grundlage der unterschiedlichen politischen Systeme miteinander einhergehen. Aber genau, das war China und wir mit Lea Sahai.
Und Gregor Scheu.
Ja, und in der nächsten Woche beschäftigen wir uns noch mit einem anderen ganz großen Thema, nämlich Taiwan. Das könnt ihr dann auch wieder im Feed von das Thema finden. Und wenn ihr uns auf Spotify hört, könnt ihr uns auch sehen. Und wenn ihr nicht bei Spotify seid, dann würde ich euch das empfehlen. Wir haben auch ein Video-Feed live auf dem Wohnzimmer von Gregor, meinem Kollegen, der sehr, sehr schön wohnt. Ich sehe im Hintergrund die Katzen hier die ganze Zeit vom Rotondach springen. Es ist sehr schön. Genau, die Redaktion hatte Timo Nikolas. Produziert wurde die Folge von Carlo Saski Langheit. Und ich würde sagen, wir sagen Zeit Sie an.
Und bis nächste Woche.
Ciao.